Das ist Rock'n'Roll, meine Damen und Herren. Dieses Projekt X, diese eine Stunde, die wir nun miteinander verbringen wollen. Ich habe, als ich hierher gekommen bin und nach unseren Sendungsvorbereitungen einen Herrn Demon Flowers vorgefunden, der natürlich, wie soll ich das sagen, er hat keine Fehler gemacht, aber seine sonst gewohnte Perfektion trat nicht zutage. Sie können sich vorstellen, dass ich natürlich Stante Bede reagiert habe und ihn mit Drogen versorgt habe. Wir haben sofort Haschischtabletten gespritzt, um ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Allein es half nichts und wir werden natürlich auf diesem Weg weitermachen. Aber ich möchte Ihnen schon auch sagen, dass hier bei Ihrem FM4 keine Maschinen arbeiten. Es sind Menschen, die Tag für Sie ihr Leben riskieren, die Tag für Sie durch die Hölle gehen. Und ob Sie es glauben oder nicht, dadurch kommen Sie auch in den Himmel auf Erden. Und das Wichtigste für uns ist, dass wir von Ihnen eine Response bekommen, eine Rückmeldung, mit der wir umgehen können. Aber wer sind wir eigentlich? In dem Fall begrüßt Sie Gerald Wotter, war auch im Namen der beiden anderen Hauptprojektleiter Heipel und Knötzl. Ich freue mich auch, dass ich nicht Gerhard Wotter heiße, obwohl das geglaubt wird. In der New York Times war vor kurzem, wir hatten dort einen Auftritt, ein Artikel, wo ich als Gerhard Wotter und nicht als Gerald Wotter tituliert wurde. Und Sie können sich vorstellen, dass ich auf die eh schon so dummen Amerikaner noch mehr böse bin. Aber wie auch immer, immerhin bauen sie sehr tolle Atombomben und haben ein Disneyland und ein Disney World. Ich wünsche Ihnen auch für diese Radiostunde, die wir für Sie vorbereitet haben, und es wird heute ganz spannend, viel Spaß, denn heute haben wir eine Diskussion vorbereitet und die Ausgangsposition lässt eigentlich noch nicht darauf schließen, worauf wir kommen werden. Welche Conclusio wir ziehen werden, wie wir subsumieren werden. Ich möchte nur musikalisch vorausschicken, und das ist auch für Sie, glaube ich, vielleicht einmal eine ganz feine Annäherung mit der Thematik, ein Lied der schwedischen Hardrock-Band ABBA, die das Lied Dream World geschrieben haben. Und diese Dream World kann man, wenn man es eindeutscht, man kann es nicht wirklich eindeutschen, weil so Dream World ist so ein ganz eigener Ausdruck. Aber man kann sagen, es ist dieses Universum, oder wenn man jetzt pars pro toto spricht, diese Erde, unser Planet, ist ein Ort, wo wir Fantasien haben, die man sonst nur im Schlaf hat, die nicht Realität sind. Und ich stelle vorher die Frage, was ist eigentlich Realität? Aber eine Hardrock-Band aus Schweden, und Sie haben es gemerkt, es war eine Rarität. Wir haben diesen Song eigentlich noch nie gehört, aber wenn man genau zugehört hat und auch ein bisschen die Hintergrundinformation weiß. Das Lied wurde ja im Jahre 78 während der Session, das ist eine Zusammenkunft verschiedener Musiker, wo man einfach miteinander musiziert, einfach eine Musiksitzung macht und gar nicht genau weiß, was da rauskommt. Und das, was wir gehört haben, war auch nicht das endgültige Ergebnis. Nein, nur der Mittelteil, den haben wir erkannt, denn der wurde ja später in dem berühmten Song von The ABBA, Does Your Mother Know, verwendet. Aber das war jetzt sozusagen die Ursprungversion, wo dieser Teil entdeckt wurde, Dream World. Und diese Welt der Traumfantasien, habe ich mich gefragt, befinde ich mich nicht selber darin? Wenn ich zurückdenke an alte Zeiten, als ich jung war und studiert habe, da war es auch noch so, dass man, und ich führe diesen Vergleich jetzt ganz bewusst einher, dass man das menschliche Gehirn, um es zu analysieren, immer sozusagen mit der größten technischen Errungenschaft verglichen hat. So war es im 19. Jahrhundert die Uhr als Präzisionsgerät, die Uhr als ein Gerät, das die Zeit misst und mechanisch funktioniert hat damals. Später im Zweiten Weltkrieg war es dann der Jagdbomber, mit dem man menschliche Gehirn verglichen hat. Und jetzt vergleicht man das menschliche Gehirn gerne mit einem PC. Nein, kein WC, wie Sie vielleicht denken. Ich kenne auch solche Leute, wo ich mir denke, da vergleiche ich es lieber mit einem WC. Aber ich meine einen PC, das kommt aus dem angloamerikanischen The Personal Computer, der Personalzusammenrechner. Und in dem Fall ist es so, dass ich mir dachte, ja, Computer gab es schon vor Jahrzehnten, sie waren damals ungefähr so groß wie der Stephansdom oder aber auch so groß wie eine Heuschrecke manchmal, nämlich seit kurzem, seit der Chip erfunden wurde. Und wo man sich umschaut, sieht man Computer im Supermarkt, hier bei uns in einem Radiostudio, in einem Radiostudio, aber auch auf der Bank. Und dann habe ich mich gefragt, ja hoppala, kommen wir überhaupt noch mit dem Computer aus? Verstehen wir uns gut mit ihm, aber auch kommen wir ohne den Computer aus? Und was für ein Verhältnis haben wir zu ihm? Unser Thema, dient uns die Technik oder sind wir mittlerweile Sklaven der Technik? Ich habe mir dazu zwei Experten eingeladen und der eine hat eigentlich schon, Weltruf. Er schwirrt von einem Kongress zum anderen, von Enns an der Donau bis nach St. Johannesburg. Es ist der PC-Experte, the Personal Computer Expertise, Diplom-Ingenieur Werner Frössl. Einen schönen guten Abend, Herr Diplom-Ingenieur.
Guten Abend.
Wie lange sind Sie schon mit Computern beschäftigt und haben Sie ein Spezialgebiet oder nicht?
Naja, also angefangen habe ich in der Unterstufe im Gymnasium, da haben wir EDV-Kurse gehabt, ich bin gerade die Generation, die das noch gehabt hat als Wahlfach, also es war kein Pflichtfach, sondern ein Wahlfach. Wir haben damals noch in Großrechnen mit Lochkarten gearbeitet und ich war schon damals fasziniert davon. Und habe dann mit den großen Zolldisketten angefangen, also damals mit C64 und dann der Amiga 500, das war dann überhaupt das größte der Gefühle. Der Vater hat gespart, einen Urlaub dafür hergegeben, das Geld. Also ich habe einfach, seit die ganze Entwicklung angefangen hat, mit modernen Computern war ich eigentlich von Anfang an dabei und habe da mitgelebt.
Ein Mann, der, glaube ich, sich nichts mehr vormachen lässt, der das von allen Seiten beleuchtet hat, der aber natürlich als Fachgebiet den Computer hat. Und wir wollten einen zweiten hier ins Studio holen, dessen Fachgebiet der Mensch ist, aber nicht nur das Individuum, natürlich auch, aber auch der Mensch im Zusammenleben. Es ist der Star-Soziologe, wir kennen ihn aus vielen Fernsehsendungen, Dr. Friedrich Aist. Guten Abend, Herr Doktor.
Guten Abend, Herr Wotterer.
Dr. Aist, Sie haben viele Bücher publiziert, Sie sind in Talkshows aufgetreten, Sie halten Vorträge. Sie sind jemand, der den Menschen in den vordersten Rang stellt, allerdings den Menschen in Einklang mit seinem Umfeld. Haben Sie einen Grundsatz, haben Sie eine Grundthese, mit der Sie Ihre Lehre beschreiben können?
So weit bin ich noch nicht, dass ich wirklich eine Grundthese hätte, mit der ich meine Überlegungen, meine Gedanken in ein Wort fassen könnte. Mein Wunsch und mein Zugang bei meinen Studien und Forschungen ist, dass ich den Mensch im Mittelpunkt sehe, den Mensch als Kern der Schöpfung, der all die Dinge, die er erfindet, sei es in technischer, sei es chemischer, natürlicher Hinsicht, sich selbst schafft, um sich das Leben zu erleichtern, um sich besser zu stellen und nicht, um durch diese Erfindungen selbst Gefahr zu laufen, Schaden zu nehmen oder gar einmal ausgerottet zu werden.
Wir wollen vielleicht ganz kurz anhand von Diplom-Ingenieur Werner Frössl versuchen zu beschreiben, den Stellenwert, den der Computer in unserer Gesellschaft momentan hat. Wie hoch ist dieser Stellenwert und ist dieser Stellenwert für den Menschen subjektiv abschätzbar, Diplom-Ingenieur Frössl?
Darf ich vielleicht hier unterbrechen, weil es, glaube ich, ganz, ganz gut passt und sehr wichtig ist. Genau auf diese Frage, vorher hat der Herr Diplom-Ingenieur schon erwähnt, sein Vater hat gespart, seinen Urlaub nicht wahrgenommen, damit sich der Sohn einen neuen Computer leisten kann. Für den Sohn etwas sehr, sehr Schönes, aber was ist da passiert? Man muss ja hinter die Sachen blicken. Da wurde Urlaub, der ja nicht umsonst vorhanden ist, sondern der dazu dient, dass sich Leute besser erholen, wieder arbeiten gehen können, dass Familien zusammen eine Zeit verbringen, dass also Sozietät gelebt wird. Das wird verhindert, um diesen Mammon-Computer, dem ja hier, wie man sieht, alles schon untergeordnet wird, zu erreichen und zu frönen. Ja, das beantwortet eigentlich die Frage, wie Sie
es haben. Das kann man so nicht sagen, Dr. weil der Computer nicht einfach nur der Mammon ist, sondern eine Weiterbildung, das war eine Investition in die Karriere des Sohnes.
Verzeihen Sie, darf ich Sie nur ersuchen, vielleicht um ein paar Richtlinien, dass wir die einhalten in der Diskussion. Sie können sich vorstellen, dass ich ganz bewusst diese Frage an den Herrn Diplom-Ingenieur gestellt habe, Herr Doktor. Und darf ich Sie, Herr Diplom-Ingenieur, bitten, nun diese Frage zu beantworten? Objektiv gesehen hat der Computer welchen Stellenwert, welchen soziologischen Stellenwert und welchen materiellen Stellenwert in unserer Gesellschaft?
Also den materiellen Stellenwert für die Einzelperson würde ich nicht bewerten, das fällt Monat für Monat, der materielle Wert eines Computers.
Ja.
Gesellschaftlich gesehen sehe ich den Computer ganz nüchtern gesehen als einfaches Instrument. Und auch die Menschheit verändert sich nicht durch den Computer so direkt, weil der Computer macht immer noch das, was man ihm sagt. Also der Computer ist kein eigenständiges Wesen, das die Menschen beherrschen kann, sondern es beherrschen Menschen mit Computern, bestenfalls Menschen. Der Computer kann nur das wiedergeben, was ihm andere Menschen eingeben.
Jetzt würde ich gerne ganz kurz sofort, Dr. Eist hat einen Einwand. Ich möchte nur ein Beispiel anführen. Sie haben jetzt gesagt, der Computer beherrscht den Menschen und wir haben natürlich unsere Leute auch in Amerika sitzen, in den United States of America, in den USA. Und dort gibt es ein Schlagwort und das heißt IDIST. Eye Distortion, das heißt, die Augen werden sozusagen ein bisschen verzerrt, die Augen leiden darunter. Jetzt meine Frage an beide Herren und ich bitte den Herrn Dr. Eist, den Soziologen, erst zu antworten. Man arbeitet mit einem Computer und nach 2 Jahren hat sich das Augenlicht verschlechtert, man sieht nur mehr verzerrt und hat sozusagen einen physischen Schaden, den man aber nicht willentlich sich ausgesucht hat. Beherrscht nun der Computer uns oder wir ihn, Herr Doktor?
Erstens ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass Sie hier ins Treffen führen. Es gibt also eine unfreiwillige physische Veränderung, die sicher darauf schließen lässt, dass der Computer den Menschen beherrscht und nicht umgekehrt. Und ich möchte auch ganz konkret auf das Argument vom Herrn Diplom-Ingenieur eingehen. Er hat gesagt, es ist ja letztlich noch der Mensch, der den Computer beherrscht. Und ich sage, so kann man das nicht stehen lassen. Denn wie viele Menschen beherrschen denn den Computer? Das sind doch nur noch die Programmierer, die also wirklich dieses Fach studieren. Nein. Die können den Computer beherrschen. Die anderen sind doch nur Anwender, Lämmer, denen gelehrt wird, wie musst du diesen Kasten bedienen, du drücken, damit was geschieht. Die können dieses Gerät nicht beherrschen. Die Beherrschung reduziert sich letztlich nur auf das Ein- und Ausschalten des Geräts.
Da muss ich was dazwischen sagen.
Ich merke Gottes. Gerade, Diplom-Ingenieur Frösel ist sehr böse. Warum?
Ich bin sehr traurig und auch böse, deswegen, weil das Argument schlicht und einfach nicht stimmt. Man könnte genauso gut sagen, wie viele Menschen beherrschen ein Auto wirklich, wie viele Menschen könnten ein Auto von Grund auf basteln aus Aluminium und aus Kastanien und Zahnstochern. Das schafft fast niemand, aber fahren kann jeder damit. Wirklich beherrscht nur ein gelernter Automechaniker. Wie viele Menschen beherrschen eine Küchenmaschine? Nur die allerwenigsten. Wie viele Menschen beherrschen einen Fernseher, einen Videorekorder, einen Kochlöffel oder auch Playmobil-Maxeln? Das schaffen nur die allerwenigsten Menschen. Es gibt immer Fachleute für das Gebiet. Trotz allem, die Summe all dieser Eigenschaften dieser Geräte ist, dass sie den Menschen dienen und nützen.
Ja, aber jetzt stelle ich mir die Frage und ich würde Sie bitten, liebe Projekt X-Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich diese Frage auch ein bisschen durch den Kopf gehen während der nächsten Platte. Haben wir überhaupt noch einen Bruchteil dieser Geräte in der Hand, die uns dienen sollen? Oder sind wir ganz einfach Space Junkies? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Sie haben's bemerkt, der Sänger dieser Band, die wir gerade gehört haben, war Ian Astbury und wir kennen ihn alle von The Cult. Aber Sie sind nicht reingefallen. Nein, The Cult hatten ja einen Split vor einiger Zeit und das ist die neue Band von Ian Astbury gewesen. Sie heißt Holy Barbarians. Und wir befinden uns heute in einer ganz ähnlichen Situation, denn wir Menschen, vor allem hier in der ersten Welt, sind ein sehr extrem kultiviertes Volk, zumindest aber halten wir uns dafür und da bemerken Sie auch schon meine Zweifel. Bei mir zu Gast ein Personal Computer Experte, Diplom-Ingenieur Werner Frösel und der Soziologe Dr. Friedrich Aist und wir sprechen darüber, dient uns die Technik oder sind wir mittlerweile Sklaven der Technik? Und wir haben ein bisschen geredet über diese Eye Distortion, ein amerikanisches Schlagwort. Und ich will auch ein bisschen darüber reden, ob nicht der Computer, nachdem der Computer ja kein Mensch ist, das wissen wir, aber man befindet sich eigentlich oft in einer Situation, wo man mit dem Computer allein ist. Gibt es diese sogenannte Einsamkeit beim Computer? Die Amerikaner haben für alles ihre professionellen Worte eingeführt. Lone Camps. Lonesome Computers. Ich wollte den Herrn Soziologen Dr. Aist fragen, gibt es da Untersuchungen?
Auf diesem Gebiet gibt es Untersuchungen und selbstverständlich gibt es auch die Vereinsamung. Ist ganz ein großes Problem, die Isolation vor dem Computer. Sie haben es vorher gesagt, gibt es die Vereinsamung, das Alleinsein mit dem Computer. Und da genau merkt man schon wieder den Unterschied zum Menschen. Mit einem Menschen kann es keine Vereinsamung geben, aber mit der bloßen Materie, mit einem Gegenstand, der zwar in einer gewissen Weise kommunizieren kann, aber nicht die menschliche Kommunikation ersetzen kann, kommt es sehr wohl zur Vereinsamung. Wenn Sie heute in Gymnasien gehen, beispielsweise ins Kollegium Kalksburg schauen, dort gibt es wunderschöne Rasen.
Eines der besten Gymnasien, glaube ich. Ja.
Ich glaube, es ist die Elite-Schule Österreichs.
Die Managerschmiede. Ja.
Im ignatianischen Sinne. Wenn Sie dort hineingehen, dann sehen Sie eine wunderschöne Parklandschaft mit fast Dutzenden von Rasenplätzen, Fußballplätzen, die aber alle nicht bespielt werden. Denn die Kinder sind heute nicht mehr interessiert, Fußball zu spielen oder ähnliche Dinge. Nein, die sitzen vor einem Computer. Und interessanterweise jeder vor einem eigenen, sodass es zu einer Kommunikation, sei es jetzt verbaler, sei es jetzt rein nonverbaler, körperlicher Natur gar nicht mehr kommen kann. Man verlernt es, mit dem anderen Menschen zu sprechen. Dafür habe ich ja die Maschine als Ersatz.
So ist es und gerade diese non-kommunikative Klassenerziehung ist die, mit der eigentlich unser PC-Experte, Diplom-Ingenieur Frösel, aufgewachsen ist. Sie waren eine der ersten Klassen, die wahlfachmäßig Computer gelernt hat. Und sie haben mir erzählt, dass sie schon im Alter von 3 Jahren begonnen haben, diese kleinen Kindercomputerspiele zu spielen und dadurch auch diesen natürlichen und selbstverständlichen Umgang mit diesem Medium haben. Und sie haben aber gesagt, nein, also ich war nie einsam.
Ja, stimmt. Ich wollte noch was zum Herrn Doktor sagen vorher von wegen Vereinsamung. Natürlich kann das sein, dass ein Mensch vor einem Computer vereinsamt, weil Computer nach wie vor Materie ist und kein Mensch. Aber genauso gut möchte ich sagen, kann ein Mensch vereinsamen in seinem Schrebergarten mit seiner Briefmarkensammlung, was auch immer, sobald er irgendwie sich so bindet an eine Materie, an ein Ding und Menschen, Freundschaften außer Acht lässt, wieder vereinsamen. Das ist völlig unabhängig davon, ob es ein Computer ist oder ein anderes Hobby oder ein anderes Hilfsgerät, Werkzeug, was auch immer.
Da gebe ich Ihnen durchaus recht,
ja.
Muss aber einfach einwenden, dass eben nicht so viele Leute zu ihrem Schrebergarten eine solche Beziehung aufbauen, wie das eben mit dem Computer heute geschieht. Und es beginnt eben schon bei den ganz Kleinen, sodass die daran gewöhnt werden, mit einem Computer zu kommunizieren, was sie leider als Ersatz für die menschliche Kommunikation
sehen. Ja, aber was macht das aus? Was ist der Unterschied jetzt zwischen einem Computer, der Bindung zu einem Computer im Gegensatz zum Schrebergarten, Herr Diplom-Ingenieur?
Na, ich würde mal sagen, Computer ist weitaus ausbaufähiger als ein Schrebergarten oder jedes andere Hobby. Ein Computer ist flexibel, ein Computer ist einerseits Unterhaltung, andererseits einfach ein fixer Bestandteil der heutigen Welt, Arbeitswelt, Privatwelt. Die Kinder werden natürlich auch erzogen, es ist auch gut so, dass die Kinder für ihre Zukunft vorbereitet werden, auf spielerische Art und Weise.
Da ist jetzt ein für mich ganz, ganz wichtiges Stichwort gefallen, nämlich Arbeitswelt und das, was wir unter Arbeit verstehen. Und da möchte ich einen kurzen geschichtlichen Bogen spannen, was denn Arbeit eigentlich bedeutet. Lebt, hat sich also der Muße hingegeben und die Arbeit, das war etwas für die Sklaven, also für die in der Gesellschaft Letztrangigen. Im Laufe der Zeit hat sich das umgekehrt. Ich möchte gar nicht lang reden, nur Calvinismus, Puritanismus, wie auch immer.
Ja,
die Arbeit wurde zum Selbstzweck. Und heute ist es so, dass wir, die wir doch in dieser ersten Welt leben und uns als so kultiviert betrachten, nur noch oder fast ausschließlich in der Arbeit unseren Sinn sehen. Das heißt, im Bogen gedacht, sind wir unsere eigenen Sklaven geworden. Und da frage ich mich, ob das Fortschritt ist. Und der Computer trägt dazu seinen Teil sicher bei.
Im Computer kann man auch spielen, zum Beispiel.
Natürlich.
Pac-Man,
ja.
Viele aktuelle Spiele.
Jetzt möchte ich aber, ich wollte auch darauf hinaus, auf diese Spiele. Und Sie haben es auch zuerst gesagt, diese spielerische Art und Weise, sich auf das Leben vorzubereiten. Und diese spielerische Art der Integrationslehre des Computers ins Leben, diese Einbindung. Aber mich würde schon ein bisschen interessieren, wie das bei Ihnen abgelaufen ist. Hat bei Ihnen diese Beziehung zum Computer, haben Sie jemals ein Gefühl von Liebe verspürt? Und verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, das ist keine provokative Frage, aber Liebe möchte ich in dem Sinn jetzt betrachten, wenn man jemanden gern hat, dann freut man sich, wenn man ihn sieht. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Ihnen der Computer abgeht, wenn Sie 2 Tage ihn nicht gesehen haben oder nicht mit ihm gearbeitet oder gespielt haben? Gibt es da Entzugserscheinungen und gibt es da ein vorfreudiges Gefühl, gibt es da ein aufregendes, erregendes Gefühl für Sie, Herr Diplom-Ingenieur?
Ich denke, da geht es mir genauso wie jeden anderen arbeitenden Menschen. Im Sinne des Moderators werden wahrscheinlich Mikrofone den Mischpult vermissen, wenn sie 2 Wochen lang nicht im Funkhaus,
das hier glaube ich? Ja, das Mittelberg. Funkhaus, das ORF-Funkhaus in, genau, der Argentinierstraße.
Wenn sie nicht im Studio sein dürfen, der Herr Doktor neben mir wird wahrscheinlich seine Patienten vermissen, wenn er 2 Wochen lang auf Urlaub ist. Und ich vermisse natürlich auf meine Art und Weise auch den Computer, wenn ich ihn länger nicht sehe. Ganz einfach erklärt.
Nun, wenn ich jetzt von meiner Warte aus spreche, wenn ich 2 Wochen mal das Mischpult und ein Mikrofon oder keine Sendungen mache, dann habe ich aber, ich muss sagen, ich liebe diesen Job und ich gehe so weit, dass ich mich aufgebe für den Job, aber ich gebe mich für Menschen auf. Nämlich für Menschen, die von dieser Sendung Projekt X was haben können.
Ja, und genau das tue ich auch. Ich gebe mich auf für den Computer und ich tue was für Menschen. Ich erstelle Programme, die Kalkulationen leichter machen, die Arbeitsgänge, die Prozessoptimierungen schaffen in Berufsabläufen, in Büros, die den Menschen mehr Zeit lassen für ihre Hobbys, für ihre Freizeit, können die Leute mehr Squash spielen gehen, zum Beispiel, sie können mehr telefonieren mit ihren Freunden privat. Also ich schaffe Zeitraum für zwischenmenschliche Beziehungen, indem ich den Computer optimiere.
Ja, aber haben diese Menschen, die dann so viel Zeit mit dem Computer verbringen, und es ist eine Frage an Dr. Eist, sind diese Menschen nicht dann in einer Situation, wo sie sich dem zwischenmenschlichen Kontakt derartig entziehen, durch diese viele Zeit, die sie mit dem Computer verbinden, die sie mit dem Computer arbeiten, sind Sie da nicht irgendwo unfähig, überhaupt noch Zwischenmenschliches aufzubauen?
Ganz sicher ist das so. Ganz sicher. Wissen Sie, der Begriff des Global Village ist etwas, was man tagtäglich hören kann, wenn man die entsprechenden Nachrichten liest oder Zeitungen liest. Was bedeutet es? Es bedeutet, dass man mit jedem Menschen rund um den Erdball verbunden sein kann und innerhalb von Sekundenbruchteilen kommunizieren kann. Das ist also möglich, das bezeichnet man als Fortschritt. Aber es führt auch zur Unfähigkeit, die Bedürfnisse des Nächsten zu sehen. Sie können hier vor einem Computer sitzen und sich mit einem Mann, einer Frau in Südafrika, Indonesien, wo auch immer unterhalten und merken aber nicht, dass vielleicht nur ein Meter weiter draußen vor der Tür, da fällt mir wirklich Borchardt ein, ein Mann sitzt, ein Mensch ist, der vielleicht ihrer Hilfe bedarf. Ja, ich kommuniziere ganz weit und das ist mein großer Fortschritt. Ich kann mit allen reden, aber ich merke gar nicht, dass ein Meter weiter weg, wo einer sitzt ohne Computer, der mich eigentlich mit seiner normalen Stimme erreichen könnte, den höre ich nicht.
Das stimmt, weil der hat ja überhaupt keinen Computer.
Moment.
Ich höre sehr wohl, auch wenn ich am Computer arbeite, höre ich sehr wohl meine Frau in der Küche. Und ich weiß ganz genau, was die gerade macht.
Und Sie merken auch, wann das Essen fertig ist, und Sie bemerken auch, wenn diese Frau Sie braucht zum Zwiebelschälen oder Kartoffelschälen.
Sie denken, das ist eine leicht chauvinistische Richtung, in die ich mich nicht begeben möchte, aber ich merke ganz genau, wenn meine Frau zum Beispiel schwer zum Tragen hat, das höre ich ganz genau und kann meinen Sohn rufen, dass er hilft. Ich merke auch ganz genau, wann was runterfällt. Ich merke auch, wenn der Bub weinend nach Hause kommt, weil er wo dagegen krank ist. Was vorkommt, weil er sehr kurzsichtig
ich
ist.
Ich glaube trotzdem, dass... Nicht nur kurzsichtig, sondern wahrscheinlich viereckige Augen hat.
Dr. Eist, wir wollen jetzt nicht polemisch werden.
Sie haben recht, entschuldigen Sie.
Ich möchte nur versuchen, das noch zu erklären. Und ich möchte es anhand eines anderen Beispiels erklären, und zwar dieses Lustgefühl oder dieser Lusttrieb, der dem Menschen innewohnt. Freud nannte ihn Eros. Einfach diesen Trieb, sexuelle Lust auch ein bisschen, natürlich auch Liebeslust zu befriedigen. Und wenn man das lange Zeit nicht gehabt hat, denn mit einem Computer kann man halt nicht schmusen oder streicheln, man kann es schon, aber man kriegt wenig zurück.
Es gibt hervorragende erotische Spiele auf diesem Raum mittlerweile.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Jetzt sitzt man vorm Computer und ist Internet connected, und also mit Internet verbunden und tippt in ein Programm hinein und klingt sich in eine Peepshow ein über den Bildschirm und hat dann in Ermangelung an sozialen Kontakten, in Ermangelung auch an erotischen, an liebeserfüllten sozialen Kontakten ein Programm, wo man dann vielleicht da sitzt und in dem Computer auf der Tastatur, auf dem Keyboard schreibt, zieh dich aus und mach das und das, seine Befriedigung und beginnt dann vor einem kalten Bildschirm zu onanieren. Das ist eine neue Phase dieser Computerwelt, wo ich mir denke, da sollte man dann schon beginnen, ein wenig vorsichtig zu sein. Und dieses Thema Sex Camp werden wir gleich behandeln. Die neue Single von Beck war das Where It's At. Ein Mann, der als Straßenmusikant begonnen hat und der sich sicher nie einen Computer leisten konnte, aber er hat zumindest den Vorteil gehabt, dass er durch den Computer und durch die sehr, sehr extreme Beschäftigung mit dem Computer nie in die Lage gekommen ist, auf zwischenmenschliche Beziehung zu verzichten. Das das passieren kann, wissen wir bereits. Und das nach einiger Zeit, also wenn man dann ein Jahr nicht mehr mit anderen Menschen zu tun hatte, jetzt auf erotischer Ebene, aber auch auf platonischer Ebene. Und ich meine jetzt platonisch im philosophischen Sinne, durch Gespräche, wie sie Platon mit seinem Lehrer Sokrates geführt hat, dieses Niveau wird man im normalen Leben nicht erreichen. Aber man kann zumindest Gespräche mit Freunden führen, die einem weiterhelfen und wo man sich auch ein bisschen bemühen kann, Dinge zu hinterfragen und Dingen auf den Grund zu gehen, um somit eine bessere Situation intellektuell zu erzeugen und in Folge nicht nur intellektuell, sondern auch fürs eigene Leben. Und jetzt frage ich Sie, wenn man das nicht mehr hat, dann beschränkt sich sozusagen diese Lust auf Liebe auf Sexuelles. Und da hat es ein paar findige Computerexperten gegeben, die dafür Programme entwickelt haben und die damit durch Internet ein Riesengeschäft machen und das ausnützen. Welche Möglichkeiten gibt es da, lieber Herr Diplom-Ingenieur Fröstl? Sie sind PC-Experte, Sie sind da sicher informiert.
Ja, man muss dazu vorausschicken, ich bin zwar PC-Experte, aber sicherlich kein Schlawiner, was sexuelle Sachen anbelangt. Aber man kann da rein fachlich dazu sagen, natürlich hat angefangen bei dem eingangs erwähnten C64 in den 80er Jahren, wo es auf einfache grafische Darstellung einen Penis gab auf einem Bildschirm, den man mit Hilfe eines sogenannten Joysticks durch Hin- und Herbewegen zur Erektion bringen konnte, der dann auch durch heftiges Hin- und Herbewegen des Joysticks ejakulierte.
Was ist ein Joystick für die Nicht-Informierten?
Das ist eine andere Form der Maus, wie man sie kennt, zum Anklicken und Steuern des Computers in Form eines Steuerknüppels.
Es ist kein Symbol für einen Penis und es ist jetzt da überhaupt keine Metapher vorhanden. Ein Joystick ist ein ganz normales technisches Gerät.
Es schaut aber nicht unähnlich aus. Es ist in der Länge so, oben ist ein roter Knopf drauf, kann man draufdrücken. Jedenfalls hat sich das weiterentwickelt bis hin zu Striptease-Poker, wo man am Bildschirm durch Anklicken Pokern spielen muss und dann Mädchen mit wenig Gewand sehen kann. Ja. Und dann gibt es eben durch dieses ganze Cyberware, wo man eben im dreidimensionalen Raum sich bewegen kann, gibt es natürlich auch mittlerweile Anzüge für Cyberspace, wo man dann eben auch zwischen den Beinen Gewand anziehen kann und am Oberkörper auch. Und dann durch virtuelle Brillen so Frauen oder Männer sieht.
Optische Reize empfängt, ja.
Und dann so halt im virtuellen Raum
erregt wird.
Hingreifen kann noch und so.
Ja.
Und dann, also das Leihende ist dann, wenn man dann so oben zum Beispiel gibt es das eine Programm, das Super Joy Las Vegas, da kann man aussuchen zwischen einer blonden und einer schwarzen. Und da kann man dann noch, und wenn man auf, das weiß eben keiner, weil der Code WJYX ist, den muss man eintippen und dann fällt alles von einmal runter, dann kann man voll hingreifen und reiben und so. Und das ist eben auch auf CD-ROM jetzt doch.
Herr Dr. Friedrich Eis, Sie sind Soziologe, Sie haben auch psychologische Ausbildung und soziologische Ausbildung. Sie haben jetzt die ganze Zeit den Kopf geschüttelt und Sie kennen diese Dinge, aber Sie kennen auch die Auswirkungen.
Ich kenne diese Dinge vom Hörensagen, es ist nicht mein Spezialgebiet, weil es eine Art der Nutzung ist, die man untersuchen sollte, die ich mir aber nicht zur Aufgabe gestellt habe. Es ist ein interessantes Fakt, dass virtuelles Erleben zu natürlichen, zu körperlich fassbaren Erleben wird. Ich halte es auf jeden Fall für nicht gut, weil es weiter zur Vereinsamung beiträgt. Und was man da auch sieht, nicht nur auf diesem Gebiet, nicht auf dem sexuellen Gebiet, auch allein auf dem sprachlichen Gebiet, welche Veränderungen der Computer gebracht hat. Vorher wurde von einer Maus gesprochen, wie selbstverständlich. Keiner stellt sich darunter mehr eine wirkliche Maus, das Tier vor, sondern alle wissen, es geht um dieses Gerät, mit dem man da herumfuchtelt.
Mit dem man einem Computer sozusagen Steuerungsbefehle geben kann. Aber jetzt meine Frage. Wir wollen aber trotzdem dieses Sex-Camp-Thema nicht verlassen. Trotzdem die Frage, ist Veränderung schlecht? Prinzipiell sicher nicht. Das haben sich schon viele gefragt. Auch griechische Philosophen sagten, ho anthropos tou metapaleinesti. Der Mensch ist irgendwo auch Veränderung. Er selbst stellt Veränderung dar. Und ich glaube auch, die Menschlichkeit heißt auch Veränderung. Nur muss man jetzt sagen, welche Veränderung gemeint ist, Herr Doktor?
Ja, ich stelle mich einem Panterei, alles ist in Bewegung, alles fließt sicher nicht in den Weg. Ich möchte nur nicht, dass man die alten Dinge einfach missachtet. Und das beginnt bei der Maus und geht weiter zur Tastatur, wo man früher an ein Klavier dachte.
Nun,
und mit einem Speicher hat man sich aber, früher einen Kornspeicher vorgestellt. Und
aber heute Herr
ist
Doktor,
das irgendein Megabyte-Bit oder so.
Lassen Sie mich da einhaken, aber ist das jetzt nicht ein bisschen eine naive Betrachtung, die Sie da einbringen? Jetzt ist es der Diplom-Ingenieur Frössl, der ein bisschen verärgert ist, und wir entfernen uns da auch ein bisschen vom Thema, obwohl es so eine große, interessante Sache ist, der wir eine ganze Sendereihe widmen könnten. Veränderung, gut oder schlecht, natürlich ist das eine Frage, der man sich stellen muss, nur ist es jetzt nicht das Thema, und wir werden es nicht abschließen können. Deshalb ganz zurück zu dieser Einsamkeit und zu diesem sexuellen Verlangen, mit einem Computer in geschlechtlichen Kontakt zu treten, was nicht geht. Das ist bewiesen. Warum ist es bewiesen? Weil ein Computer kein Geschlecht hat. Und das müssen wir uns eigentlich jetzt schon ein bisschen im Klaren sein, dass man mit einem Computer weder homosexuelle noch heterosexuelle Beziehungen aufbauen kann. Es geht ganz einfach nicht. Es kann nur ein billiger Ersatz sein. Es ist Lug und Trug. Und jetzt würde ich gerne wissen, was für Folgen kann das haben? Kann man nach dieser Art von Sex eigentlich süchtig werden, Doktor? Oder Herr Diplom-Ingenieur, wer auch immer mir eine Antwort geben kann.
Na, süchtig werden kann man sicher nicht. Ich meine, man wird auch nicht süchtig auf seine Freundin oder auf andere Menschen.
Dann haben Sie noch nicht wirklich geliebt, lieber Herr.
Wie wollen Sie das wissen?
Ich weiß es aus eigener Erfahrung.
Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Computer so weit entwickelt haben, dass man Computer so reell nachbilden kann. In Form von Blumen oder in Form von Tischen, dass man es gar nicht mehr kennt als Computer.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber er ist noch immer nicht organisch. Dr. Eist.
Ich glaube, Sie haben gesagt, was es zu sagen gibt über dieses Thema. Es ist Lug und Trug. Ich selbst bin auf diesem Gebiet nicht Spezialist, möchte deshalb auch nicht mehr dazu sagen. Und Sie scheinen mir auf dieser sexuellen Komponente der Computer besonders herumzureiten. Für mich wäre das Thema abgeschlossen. Ich finde, das viel mehr Thema ist, eben werden wir dem Computer untertan. Und da haben Sie ganz am Anfang zum Beispiel die Uhr erwähnt.
Ja.
Als Präzisionsgerät. Ja, die Uhr, das ist gar nicht so nebenbei nur zu erwähnen. Die Uhr hat dazu geführt, dass die Leute nach bestimmten Zeiten arbeiten mussten. Das war im 17., im 18. Jahrhundert. Bis dahin gab es den Homme Sauvage, den wilden Menschen, der es nicht gewohnt war, zu bestimmten Zeiten arbeiten zu gehen. Aber die Uhr hat da mitgeholfen. Jetzt musst du kommen und jetzt darfst du gehen. Das war also eines dieser Disziplinierungsinstrumente, neben dem Militär. Damals wurde der Drill eingeführt. Die französischen wie auch die deutschen Truppen lernten im Gleichschritt zu gehen. Es gab die sogenannten Zuchthäuser, nicht? Heute glaubt man, es ist Gefängnis, nein, es galt Erziehung. Dass man also Disziplinierungsinstrumente, die dazu geführt haben, dass die Arbeit zum Mittelpunkt ja, der Tätigkeit.
Lieber Herr Doktor, wir kommen aber vom Hundertsten ins Tausendste, weil was Sie jetzt erzählen, das kenne ich schon aus der Schule, aus dem Spartanischen Reich. Und diese strenge Form der Disziplinierung, wo man sich sozusagen äußerlichen Zwängen unterworfen hat und dadurch glaubte, wenn jedes Individuum funktioniert, wie es definiert wurde, und damit meine ich nicht genetisch determiniert, sondern nur rein erziehungsmäßig determiniert. Das heißt, gerade in der Zeit war es so, dass der Mensch als solcher mit dem, was ihm inne wohnt, verleugnet wurde. Aber ich merke schon, dass uns die Zeit davonrennt und wir gar keine Möglichkeiten mehr haben, dieses Thema wirklich auszuschöpfen.
Es ging mir nicht um die Disziplinierung an sich, sondern um die Disziplinierung warum.
Ja.
Um hehrer Ziele wegen oder um sich der Arbeit zu versklaven, die als solche schon Sklaventum darstellen kann.
Ja, natürlich, aber jetzt sollten wir trotzdem in diesen letzten paar Minuten noch versuchen, das Thema abzurunden. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, und ich glaube, man kann jetzt schon abschätzen, dass wir sie nicht beantworten können. Dient uns die Technik oder sind wir mittlerweile Sklaven der Technik? Sind wir die, die für die Technik arbeiten? Und natürlich ist das nicht oberflächlich zu betrachten, sondern wir sind die subtilen Sklaven. Und wir sind vielleicht nur Sklaven, weil wir unbewusst Sklaven sein wollen. Und all diese Fragen werden wir auch jetzt nicht mehr wirklich klären können, aber vielleicht können wir zumindest gedankliche Anregungen oder Anstöße geben oder vielleicht haben wir sie gegeben und vielleicht können wir von unseren beiden Fachleuten noch einen kleinen Rat haben von diesen beiden Seiten, wie geht man am besten damit um? Vielleicht fangen wir mit dem Diplom-Ingenieur Fröstl an.
Ich möchte ein ganz kurzes Beispiel geben, weil ich sehe, dass die Zeit kurz ist. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben einen Text zum Beispiel über Ihr schönstes Ferienerlebnis oder einen Brief, was auch immer. Und Sie verschreiben sich auf einer herkömmlichen Schreibmaschine, müssten Sie alles noch einmal schreiben oder hässliche Korrekturen vornehmen auf dem Computer, können Sie das einfach auslöschen und abspeichern. Das ist doch super.
Ich glaube, das war ein sehr einfaches, aber kraftvolles Beispiel, wie uns ein PC, ein Personal Computer, ein Computer, der für uns persönlich rechnen soll, rechnen möchte ich hier fast sozusagen als Wort ausweiten, der für uns arbeiten soll, der uns die Arbeit erleichtern soll, wie der uns helfen kann und dienen kann. Dr. Eist.
Ich möchte hier nicht dastehen als einer, der versucht, die Zeit aufzuhalten oder den Fortschritt. Ich selbst bin dafür, dass wir die Technik uns zu Hilfe nehmen. Ich möchte nur davor warnen, dass wir uns nicht der Technik ausliefern, sondern bewusst ihre Gefahren wahrnehmen und entsprechend darauf reagieren.
Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir wirklich machen sollten. Und ich stelle ganz am Schluss gern die Frage, was wünschen wir uns für die Zukunft? Ein Satz vom Diplom-Ingenieur Werner Frössl, wahrscheinlich einer der größten PC-Experten der Welt.
Ich wünsche mir, dass Computer so billig werden, dass ich sie da leisten kann und so verständlich, dass sie auch der Herr Doktor irgendwann befürworten wird.
Dr. Friedrich Eist, Star-Soziologe?
Ich wünsche mir auf jeden Fall zu Weihnachten Ski und die möchte ich dann gleich ausprobieren in den Energieferien, wenn wir Skifahren gehen.
Ich glaube, das sind Dinge, auf die wir uns alle freuen und ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie hier bei uns waren. Dankeschön.
Danke, Herr Wottemann.
Danke. Meine lieben Freundinnen und Freunde, dieses Projekt X, das ja jeden Donnerstag Mitternacht, sozusagen ganz am Schluss des Donnerstag, der die Brücke zwischen diesen beiden Tagen, die die Woche abschließen, Donnerstag und Freitag vom Wochenende verbindet. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und ich hoffe, dass Sie FM4 täglich von 19 bis 1 Uhr nachts auf Blue Danube Radio Frequency treu bleiben. Morgen übrigens gibt es um 19 Uhr Jugendzimmer und um 20.15 Uhr die sehr hochgeschätzten Kollegen vom Salon Helga, Dirk Stermann und der liebe Christoph Grissemann. Sie schauen nicht so gut aus wie das Projekt X-Team, aber sind sehr sympathische junge Menschen. Und ab 21.30 Uhr La Boom Deluxe. Liebe Freunde, Gerald Wotterber wünscht im Namen des Teams, auch der Hauptprojektleiter Heipel und Knötzl, ganz einfach, schlafen Sie gut und träumen Sie süß von sauren Gurken, oder?